Ich gebe zu, ich bin nicht unbedingt für meinen Optimismus bekannt, aber wenn ich sage, dass es derzeit an allen Ecken und Enden kriselt, dann ist das leider realistisch. Ukraine-Krieg, Klimakrise, der Krieg in Gaza, Wirtschaftskrise, Energiekrise, Corona-Krise, Demokratiekrise.
Es waren Enthüllungen, die Empörung ausgelöst hatten. Vergangene Woche berichtete das Recherchenetzwerk Korrektiv über ein Treffen von Rechtsradikalen und AfD-Politikern, bei dem es unter anderem um Massenvertreibung gegangen sein soll. Seitdem protestieren Zehntausende Menschen in Deutschland gegen Rechtsextremismus. Für das Wochenende sind bundesweit rund 90 weitere Aktionen geplant. Schon heute findet eine Großkundgebung in Hamburg statt, zu der laut Polizei mindestens 30.000 Menschen gekommen sind.
Gesicht und Flagge zeigen gegen rechts, gegen das zunehmende Erstarken der AfD. Es war ein beispielloser Protesttag in der Geschichte der Bundesrepublik, der größte seit langem. Dichtes Gedränge in über 50 Städten. In Dortmund gingen rund 30.000 auf die Straße, in Stuttgart sind es 20.000. Und durch die Erfurter Innenstadt ziehen etwa 10.000 Menschen. Die wohl größte Kundgebung war in Frankfurt. 35.000 Menschen auf dem Römer. Sehr viel mehr als erwartet. Alle eint ein Motto: Nein zur AfD.
Wie Tagesschau, Welt und viele andere berichten, sind in den vergangenen Monaten Hunderttausende überall in Deutschland demonstrieren gegangen gegen die menschenfeindlichen Abschiebungspläne der AfD und für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. An diesem Wochenende gab es außerdem wieder Demos, zum Beispiel vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Und das, nachdem SPD-Europapolitiker Matthias Ecke beim Aufhängen von Wahlplakaten angegriffen worden war.
Die Höckes und die Gaulands und die Weidels, die haben vielleicht nicht die Faust erhoben und die haben nicht direkt zugeschlagen. Aber ich sage euch, die haben das gesellschaftliche Klima in diesem Land mitproduziert, das andere Menschen dazu bringt, auf Ehrenamtliche, auf Aktivistinnen, auf Politikerinnen und Politiker einzuschlagen.
Das sagt der SPD-Chef Lars Klingbeil.
Die tragen eine Verantwortung dafür, wie sich das Klima in diesem Land entwickelt. Und deswegen müssen wir das auch so deutlich adressieren.
Haben wir eine Demokratiekrise? Wie bedroht ist unsere Demokratie? Kann sich ein Rechtsstaat eigentlich auf demokratische Weise selbst abschaffen? Steht Deutschland kurz davor? Und wenn ja, was können wir dagegen tun? Diese Fragen wollen wir uns in diesem Podcast stellen, in der zweiten Staffel von In guter Verfassung.
In guter Verfassung, das Grundgesetz für morgen. Eine Live-Podcast-Reihe von Detektor FM und der Stiftung Forum Recht.
Und damit sage ich hi und herzlich willkommen. Ich bin Rabia Schlotz und ich habe schon die ersten 100+ Folgen vom Grundgesetz-Podcast gemacht. 5 Jahre ist das her, zum 70. Jubiläum des Grundgesetzes war das. Und damals habe ich das zusammen mit dem Journalisten Hajo Schumacher gemacht. Und wir haben zusammen alle 146 Artikel des Grundgesetzes einzeln unter die Lupe genommen. Und jetzt zum 75. Grundgesetzgeburtstag sind wir wieder zurück. Oder ich zumindest. Auf Hajo muss ich in dieser Staffel leider verzichten. Und noch was ist anders. Denn dieses Mal schauen wir von Detektor FM nicht alleine aufs Grundgesetz. Nein, dieses Mal tun wir das in Kooperation mit der Stiftung Forum Recht. Wenn ihr keine der 10 Folgen verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach da, wo ihr jetzt auch schon die erste Folge hört. Gerade stehe ich alleine vor meinem Mikrofon, aber ich war für diesen Podcast auch schon nicht alleine vor dem Mikro. Wir haben für diesen Podcast schon mehrere Interviews mit ExpertInnen live auf einer Bühne aufgenommen, in den Räumen der Stiftung Forum Recht in Leipzig. Die Idee, wir wollen Menschen, die sich für juristische Themen und fürs Grundgesetz interessieren, die Möglichkeit geben, Gedanken, Erfahrungen, Fragen einzubringen. Heißt, Es war Publikum da. Und deswegen werdet ihr hier immer mal wieder auch Stimmen von Jurastudentinnen, AnwältInnen, aber auch von juristischen Laien hören. Und auch hier nochmal zur Erinnerung, auch ich bin juristische Laien. Und all diese Menschen, die stellen Fragen, die teilen ihre Meinung und die denken kritisch mit. Und über die Frage diskutieren wir mit ihnen zusammen, wie es eigentlich um unsere Verfassung steht und wie fit das Grundgesetz für die nächsten 75 Jahre ist. Beziehungsweise, wie machen wir das Grundgesetz vielleicht auch fit für die nächsten 75 Jahre? Und was bedroht das Grundgesetz und damit unsere Demokratie von innen und von außen? 2024 ist ein besonderes Jahr und ich würde sagen, es ist ein gutes Jahr für die Demokratie. Das Grundgesetz wird 75, Deutschland ist seit 34 Jahren wiedervereint, links und rechts finden Wahlen statt, in Europa, den Bundesländern, den Kommunen. Demokratie! Krise?
Unsere Demokratie zu schützen, zu stärken, sie wehrhafter zu machen, das ist genau die Bewährung, vor der wir in diesen Zeiten stehen. Und deshalb müssen wir alles stärken, was unser Land zusammenbringt, was wir gemeinsam haben, was uns verbindet. Und dazu gehört aus meiner Sicht ganz ohne Zweifel unsere Verfassung, unser Grundgesetz, das in wenigen Wochen seinen 75. Geburtstag hat.
Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident, spricht hier auf der Leipziger Buchmesse. Das ist ein bisschen eine Mischung aus erhobenem Zeigefinger und motivierender Faust in der Luft, finde ich. Ja, wir müssen die Demokratie schützen, aber wir kriegen das schon auch hin. So, finde ich, klingt seine Aussage. Das Grundgesetz ist das Fundament unseres Rechtsstaates. Es sichert nicht nur die Grundrechte, es gibt auch die Prinzipien unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung vor.
Also wenn da steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann ist das jetzt erstmal schwer übersetzbar in konkretes Handeln.
Das sagt Arne Semsrott.
Ist aber natürlich so als Leitlinie davon, wie Politik sein soll, wie eine Gesellschaft sich verhalten soll, total wichtig.
Die Maxime, die Menschenwürde ist unantastbar. Daraus leitet sich alles ab. Oder daraus sollte sich alles ableiten.
Und das ist so die Grundlage, aus der heraus dann viele weitere Impulse kommen für die Gesellschaft. Und wo man dann häufig zumindest Grenzen finden kann, wenn es dann vielleicht in eine Richtung zu doll geht.
Arne Semsrott ist Journalist und Aktivist. Er leitet unter anderem das Portal Frag den Staat, das Anfragen an PolitikerInnen und Behörden stellt, um Informationen über laufende Projekte, Finanzen und Co. zu erhalten. Wir haben vor einigen Jahren viele gemeinsame Podcast-Folgen über seine Arbeit gemacht und kennen uns deswegen schon einige Zeit. Und er war einer meiner Gesprächspartner beim Live-Event in Leipzig. Die Menschenwürde als Grundrecht, sagt er, soll Impulse geben. Wie eine Art moralischer und juristischer Kompass. Pressefreiheit, Artikel 5, freie Wahlen, Artikel 38, Unabhängigkeit der RichterInnen, Artikel 97 oder eben Menschenwürde, Artikel 1. Im politischen und gesellschaftlichen Diskurs stellt sich aber immer häufiger die Frage, ob ein wachsender Teil der Bevölkerung diese oberste Regel, dieses Ziel, diese eigentlich unverhandelbare Leitlinie nicht doch verhandeln will. Und, um es deutlich zu sagen, gemeint sind rechte Strömungen, die immer größer werden und immer extremer. Die Alternative für Deutschland gibt diesen Strömungen eine politische Stimme und einen politischen, ja parlamentarischen Arm. Die Partei sitzt im Bundestag, in den Stadträten, den Landtagen. Und in Zeiten, in denen immer mehr Menschen die AfD wählen, für deren Ziele einstehen, für ihr Anliegen auf die Straße gehen, da stellt sich die Frage, wie viel die Ideen, die Artikel im Grundgesetz dann eigentlich noch wert sind. Wie leicht sie auszuhebeln sind und wer daran überhaupt ein Interesse hätte. Schauen wir uns doch mal ein Szenario an. LeserInnen des Verfassungsblogs kennen es vielleicht schon. Maximilian Steinbeiß, der Gründer des Verfassungsblogs, hat schon vor 5 Jahren das Szenario eines Volkskanzlers beschrieben. Der Volkskanzler ist ein fiktiver Politiker, der mit einer neuen Bewegung die Bundestagswahl gewinnt. Unter Berufung auf diese Entscheidung des deutschen Volkes, also die Wahl, beginnt er Schritt für Schritt die politische Architektur der Bundesrepublik zu schleifen. So wird etwa das Bundesverfassungsgericht als wirksame Kontrollinstanz ausgeschaltet, ein neues Wahlrecht stärkt seine Partei und am Ende beseitigt eine neue Verfassung auch den Bundesrat. Die deutsche Geschichte zeigt, das kann passieren, ja, das passiert sogar. Der Aktivist Arne Semsrott hält das auch für ein mögliches Szenario, auch heute. Aber nicht für das Wahrscheinlichste. Denn um die Demokratie so schnell und massiv zu untergraben, bräuchte eine autoritär-populistische Partei, zum Beispiel von rechts, wohl eine absolute Mehrheit der Sitze im Bundestag. Und die AfD würde zwar nach heutigen Hochrechnungen wirklich viele Stimmen bekommen, die absolute Mehrheit haben in Deutschland bislang aber nur einmal die Unionsparteien geschafft und das war 1957. Typisch sind eher mehr Parteienkoalitionen, also zum Beispiel die Große Koalition, die Ampelkoalition, sowas. Arne Semsrott entwirft deswegen ein anderes Szenario als Steinbeiß noch vor ein paar Jahren. In Arnes Szenario reicht es, dass die AfD an der Regierung beteiligt ist, also nicht alleine regiert, sondern in einer Koalition. Und in dieser Konstellation kommt es dann eben nicht zur abrupten Abschaffung der Demokratie. Vielmehr wird sie nach und nach ausgehöhlt. Und das muss man sich laut Arne so vorstellen. Die Demokratie ist ein Frosch und der sitzt im Wasser. Und ganz langsam wird das Wasser immer wärmer.
Ich bin jetzt keine Biologie-Expertin und für mich klingt warmes Wasser ehrlich gesagt doch eher gemütlich. Könntest du erklären, was du mit dieser Metapher meinst?
Das ist so eine Anekdote und ich glaube, ich hoffe, es sind keine BiologInnen hier, weil ich glaube, dass es so eigentlich gar nicht in Wirklichkeit funktioniert. Aber das Bild ist, wenn man einen Frosch in Wasser tut, das kalt ist und das auf den Herd tut und man schnell auf heiß macht, ganz schnell auf heiß und dieses Wasser direkt heiß ist, dann springt der Frosch raus. Mhm. Wenn man aber das Wasser langsam erwärmt und immer wärmer lassen wird, bis es dann heiß ist, gewöhnt sich der Frosch so lange dran, bis er dann im heißen Wasser ist und da dann stirbt. Und das ist, so bezogen auf die Bedrohung für die Demokratie, glaube ich, insofern ein ganz passendes Bild, dass ich glaube, dass unsere Gesellschaft gut geschützt ist durch sehr krasse Angriffe, jetzt insbesondere von rechts. Also wenn jemand an die Macht kommen würde, der versuchen würde, mit einem Schlag die Demokratie auszusetzen, mit einem Schlag alle demokratischen Institutionen abzuschaffen, dann glaube ich, wäre der Widerstand dagegen sehr hoch. Wenn wir uns aber Situationen vorstellen, wo Regierungen Schritt für Schritt einzelne Gesetze so anpassen, dass Demokratie, demokratische Institutionen abgeschwächt werden und dann Schritt für Schritt immer weitergehen, dann glaube ich, ist das eine wirklich große Gefahr, weil es eben dann Gewöhnungseffekte in der gesamten Gesellschaft gibt und das war jetzt ja noch nicht so schlimm und der nächste Schritt war jetzt auch nicht so schlimm und das führt dann möglicherweise insgesamt dazu, dass man sich auch an ein antidemokratisches Regime gewöhnen kann.
Einen Tag, nachdem ich mich mit Arne unterhalten habe, habe ich auch mit Nora Markart darüber gesprochen. Sie ist Juristin und arbeitet auf den Gebieten des Völkerrechts, Verfassungsrechts und der Legal Gender Studies. Sie ist Professorin für internationales öffentliches Recht und internationalen Menschenrechtsschutz an der Universität Münster. Außerdem ist sie im Vorstand der Gesellschaft für Freiheitsrechte und Mitglied im Stiftungsbeirat der Stiftung Forum Recht. Ich habe sie nach Arnes Theorie mit dem Frosch im Wasser gefragt, denn mein Einwand, wenn eine Regierung nach und nach Rechte abschafft, dann hat die Gesellschaft doch auch viel mehr Zeit zu reagieren, sich zu wehren, zu demonstrieren. Aber Nora Markert sagt, nö.
Ich glaube, sozusagen der Hammer, wie du es jetzt genannt hast, das ist natürlich auch was einen Schockmoment hervorruft und was vielleicht auch nochmal dann eine Mobilisierungskraft entfalten kann. Und deswegen würde ich das schon auch so sehen, dass tatsächlich die große Gefahr ist, dass die Leute bei so kleinen Änderungen, bei so kleinen Erosionen immer sagen, na ja, so schlimm wird es schon nicht sein. Mhm. Und mein Gott, na ja, irgendwie kann man es ja auch verstehen oder ist vielleicht auch irgendwie okay und so weiter. Also, dass man das so ein bisschen normalisiert. Und irgendwann ist aber, im Klimarecht sprechen wir über den Kipppunkt, irgendwann ist ein Punkt erreicht, an dem das so eine starke Auswirkung hat, dass man auch dann aber nicht mehr so leicht dahinter zurück kann.
Nora Markart spricht da eher von einem leisen Wimmern, das die Demokratie am Ende noch von sich gibt, also kein lauter Knall. Dabei bezieht sie sich auf die beiden US-amerikanischen Politikwissenschaftler Daniel Seiblatt und Steven Levitsky. Die beiden haben ein Buch darüber geschrieben, wie Demokratien sterben. Ein gutes Beispiel für so eine Erosion sind die USA. Und genau die haben sich die beiden auch für ihr Buch genauer angeschaut. Donald Trump hat eine antidemokratische Bewegung geschaffen. Mit populistischen Parolen hat er sich 2016 ins Weiße Haus gepoltert. Und am Anfang, da nimmt man sein Gerede noch nicht so richtig ernst, aber er lässt bald Taten folgen. In der Asylpolitik, der Bildungspolitik. Er verhindert eine Wahlrechtsreform und packt den Supreme Court mit streng konservativen RichterInnen voll, die seine Politik unterstützen. Und als er aus dem Amt fliegt, wittert er die große Verschwörung und Millionen von AmerikanerInnen glauben ihm. Sie befinden sich im Kampf gegen die Demokratie. In den USA hat der Frosch das wärmer werdende Wasser also gar nicht richtig mitbekommen. Jetzt brodelt das Wasser langsam, aber der Frosch kommt nicht mehr weg. Und in Deutschland? Bei uns steht nicht Donald Trump am Herd, sondern die AfD mit ihrer rechten Gefolgschaft. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, aktuell liegt die AfD bei Umfragen bei ungefähr so 16-17% bundesweit, dann klingt das jetzt erstmal nicht nach sonderlich viel Macht, nach Power, um den Herd anzumachen.
Die AfD an sich, glaube ich, hat erstmal nicht die Möglichkeit dazu, solange sie nicht an der Regierung sind.
Ja.
Und das muss ja auch nicht passieren. Ich glaube nicht, dass die AfD in absehbarer Zeit tatsächlich die Möglichkeit dazu haben wird, in einer absoluten Mehrheit zu regieren.
Mhm.
Und dann vielerlei Unfug zu treiben. Ich halte es aber durchaus für wahrscheinlich, dass es Konstellationen gibt, durch die sie in Koalitionen beteiligt werden. Es gibt ja im September Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen, Brandenburg und da durchaus Koalitionsmöglichkeiten zwischen der Union und der AfD in Konstellationen, wo andere Koalitionen dann vielleicht nicht möglich sind.
Ja.
Und das wäre, glaube ich, letztlich so ein Einfallstor, ob es jetzt bei dieser Wahl ist oder vielleicht dann in 5 Jahren, wodurch dann die AfD Einflussmöglichkeiten haben würde. Das ist so der eine Bereich. Und der andere ist, was so alles getan wird als Reaktion darauf, dass die AfD in der Opposition so stark erscheint.
Mhm.
Und da sehen wir in vielerlei gesellschaftlichen Bereichen, also ich würde jetzt die Migrationspolitik als erstes nennen, dass quasi in vorauseilendem Gehorsam in einer Art versucht wird, der AfD Wind aus den Segeln zu nehmen und dann aber in diesem Versuch tatsächlich eigentlich eine Agenda der AfD umgesetzt wird.
Aber, Moment mal, ich muss mal eben in meinem kleinen Archiv hier was raussuchen.
Wir werden es nicht dulden, dass Mitglieder der CDU sich in irgendeiner Weise mit solchen Leuten zusammentun und hier derartig widerwärtige politische Themen besprechen. Ich schließe jedenfalls vollkommen aus, dass wir das akzeptieren, dulden. Ich schließe auch vollkommen weiter aus, dass wir in irgendeiner Weise mit der AfD zusammenarbeiten. Es gibt dazu einen Beschluss des Bundesparteitages, der gilt. Daran wird nicht gerüttelt.
Hier hört ihr nämlich Friedrich Merz, den Vorsitzenden der CDU. Und seine Worte sind eigentlich unmissverständlich. Die CDU arbeitet nicht mit der AfD zusammen. Da wird auch nicht dran gerüttelt. Arne kann sich aber trotzdem vorstellen, dass da jemand dran rüttelt.
Also dieser Unvereinbarkeitsbeschluss ist jetzt nichts, was man vor Gericht einklagen könnte.
Mhm.
Das ist halt ein Beschluss von der Partei. Das Problem ist, glaube ich, wenn man sich jetzt mit so ein paar Hinterbänklern in einigen Bundesländern unterhält und die ein bisschen offener mit einem reden, dass es durchaus jetzt schon hier und da Austausch gibt zwischen Unions- und AfD-Politikern.
Mhm.
Und das muss jetzt gar nicht irgendwie groß aufgehängt sein, aber man geht vielleicht nach der Arbeit dann mal ein Bierchen trinken. Und wenn man mal auf Auslandsreise ist, dann will man ja den AfD-Politiker nun auch nicht ausgrenzen. Also kommt er mit an den eigenen Tisch. Und auch da gibt es so Gewöhnungseffekte. Und dann unterhält man sich auch mal über Politik. Und es gab ja durchaus auch einige Anträge, zum Beispiel in Thüringen jetzt der Versuch von CDU und AfD zusammen mit der FDP, ein Genderverbot durchzusetzen.
Mhm.
Also solche Kooperationen, die gibt es ja auch auf Landesebene, auf kommunaler Ebene noch viel mehr.
Ja.
Und da ist das Potenzial ganz einfach da. Vielleicht nicht mit dem jetzigen Personal an der Spitze, hier und da, aber sowas kann ja auch abgewählt werden.
So wird aus einem höflichen Feierabendbier möglicherweise handfeste Politik. Und dafür müsste man noch nicht mal großartig neue Gesetze schaffen.
Also wenn wir einen Innenminister von Gnaden der AfD zum Beispiel haben, dann braucht er nicht unbedingt neue Gesetze, um seine Agenda durchzusetzen, sondern er kann innerhalb der bestehenden Gesetze schon eine ganze Menge machen.
Zum Beispiel beim Thema Migration.
Abschiebungen viel härter noch durchzusetzen als bisher, die in Länder zu machen, in denen bisher das nicht möglich erschien. Also in den Iran wird ja gerade zum Beispiel schon hier und da abgeschoben. Nach Syrien könnte zum Beispiel abgeschoben werden. Also sowas könnte passieren.
Da ist er also wieder, der Frosch im Wasser, der gar nicht mitbekommt, dass es wärmer wird. Erst bei der Asylpolitik, dann im Bereich Schule, Familie, Presse. Und dann ist das Wasser siedend heiß, es kocht und niemand hat's gemerkt.
Also ich bin da nicht kompletter Determinist. Es gibt sehr, sehr viele Punkte, an denen man was tun kann. Mhm. Also man geht ja auch irgendwie davon aus, und das glaube ich ist auch falsch, dass die AfD, wenn sie an der Regierung ist, einfach was umsetzt und dann wird's gemacht. Aber wir kennen ja viele Regierungen, die sich viel vornehmen und das alles nicht hinbekommen. Also auch eine AfD-Regierung kann scheitern. Und das kann durch sehr viele verschiedene Dinge passieren. Das kann durch einen enormen Widerstand in der Zivilgesellschaft passieren. Wir sind hier in Leipzig, hier weiß man, wie man das macht.
Aber wie kann dieser Widerstand aussehen? Das habe ich das Publikum bei unserem Live-Event gefragt. Wisst ihr eigentlich, wie ihr selbst die Verfassung schützen könnt?
Also auf Demonstrationen gehen, argumentieren, in seiner Bubble argumentieren, außerhalb seiner Bubble argumentieren. Mhm. Man kann auch vom aktiven Wahlrecht Gebrauch machen, also nicht einfach nur passiv wählen gehen, sondern sich auch aufstellen. So kann man auch die Demokratie schützen. Man kann auch zum Beispiel Jura studieren. So kann man auch die Demokratie schützen und dann gegebenenfalls eben Recht auslegen. Weil es geht ja nicht nur darum, wie Recht angewandt wird, sondern halt eben auch, wie Gerichte entscheiden. Mhm. Das ist auch eine Sache, die total gefährlich ist für unsere Demokratie, wenn beispielsweise Richterinnen und Richter ohne eine Meinung eingesetzt werden als Präsidenten oder Präsidentinnen der Oberlandesgerichte, was in Sachsen jetzt kommt. Also das eine eigene Meinung haben. Ich glaube, das ist ziemlich cool und ziemlich wichtig.
Okay. Sich wirklich hemmungslos und ohne Pause auch empathisch politisch bilden. Empathisch im Sinne von, ich muss nicht gut finden, was der andere sagt, die andere Meinung, sondern wenigstens mal für eine Sekunde reinversetzen, allein weil es schon helfen kann, die Argumente aus dem Weg zu fegen.
Vielen Dank.
Also ich halte das auch für mittlerweile eine sehr abgedroschene Plattitüde, aber es stimmt halt leider wirklich, dass die Demokratie von DemokratInnen lebt, von Menschen, die sie auch verteidigen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Da fällt mir auch immer die Versammlungsfreiheit ein, Artikel 8 Grundgesetz. Ja, und insofern sind wir, glaube ich, auf unsere außerjuristischen Fähigkeiten, Möglichkeiten verwiesen. Zum Beispiel demonstrieren gehen, sich mit den Themen solchen Themen auseinandersetzen, gegebenenfalls Petitionen starten, Unrecht vom Bundesverfassungsgericht einklagen. Das wäre wieder eine juristische Möglichkeit. Zivilgesellschaftliche Initiativen, sich auch in solchen zu engagieren, mit Menschen im Gespräch zu bleiben, sei es jetzt in der eigenen Bubble, im Freundeskreis oder auch bei oder in den Familien. Das wäre auf jeden Fall so das Mindeste. Es reicht vielleicht nicht aus, aber das muss auf jeden Fall da sein, finde ich.
Also da war jetzt auch viel dabei, was ich auch so im Kopf hatte. Und ansonsten würde ich auch einfach nochmal den guten alten Gang nach Karlsruhe in den Raum werfen. Ja.
Der gute alte Gang nach Karlsruhe. Gemeint ist damit die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, also der Umstand, dass jede Person dort eine Klage vorbringen kann, wenn sie glaubt, ein Gesetz verstoße gegen das Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht ist das höchste Gericht in Verfassungsfragen in Deutschland. Es wacht über die Einhaltung des Grundgesetzes und ist damit einer der wichtigen Player für unseren Rechtsstaat. Nora Markart sagt, das Bundesverfassungsgericht ist ein sogenannter Vetospieler. Es überrascht deswegen auch gar nicht, dass Verfassungsgerichte von Antidemokraten besonders häufig, besonders früh angegriffen werden. An dieser Stelle will ich aber sagen, dass natürlich nicht alle rechten Strömungen antidemokratisch sind und auch nicht alle Antidemokraten dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Für Deutschland ist das eben nur das wahrscheinlichste Szenario zum aktuellen Zeitpunkt. Aber zurück zum Vetospieler.
Die Verfassung sollte natürlich eigentlich bereits im politischen Prozess berücksichtigt werden. Die Gesetzgebung ist ja auch an die Verfassung gebunden. Ja. Und müssen die eigentlich sowieso schon beachten, die Grundrechte. Aber die politische Lage ist halt manchmal so, dass das dann in Vergessenheit gerät, sag ich mal, oder unter die Räder gerät. Und dann braucht es eben sozusagen diese Veto-Spieler, wenn man so will, die Gerichte, die dann auch sagen können, stopp, das Gesetz geht so nicht.
Dass Verfassungsgerichte vielen Rechtspopulisten ein Dorn im Auge sind, das liegt laut Nora Markart auch daran,
dass sie eben auch die Aufgabe haben, gerade Minderheiten beispielsweise zu schützen, die vor dem demokratischen Gesetzgeber dann vielleicht kein Gehör gefunden haben, weil sich vielleicht so große Mehrheiten gebildet haben, die sagen, wir regieren jetzt hier mal durch. Diese ganzen Minderheiten, die sollen jetzt mal einfach die Klappe halten. dann ist es eben genau die Aufgabe der Gerichte, diese Minderheitenpositionen trotzdem zu schützen, die sich halt im demokratischen Prozess nicht durchsetzen können. Das ist dann quasi genau die Position, die Gerichte einnehmen und die dann aber natürlich auch solchen autokratischen Parteien, die eben genau dieses Durchregieren vorhaben, einen Dorn im Auge sind. Und die dann eben von solchen Parteien beispielsweise gezielt ausgeschaltet werden.
Verfassungsgerichte sind dafür da, die Grundrechte und das Grundgesetz zu schützen und auch zu interpretieren. Denn das Grundgesetz ist etwas, das mit Leben gefüllt werden muss. Deswegen sind die Grundrechte bewusst auch sehr vage formuliert. Da kommt es natürlich auf die Interpretation an.
Ich glaube, die sogenannten ewigen Artikel sind nicht groß antastbar. Die Interpretation vielleicht, das ist das Gefährliche.
Das hat uns eine Anwältin gesagt, die bei uns bei der Live-Aufzeichnung zugehört hat.
Was heißt jetzt Würde des Menschen? Das steht da jetzt so schwarz auf weiß oder na, so gelblich auf weiß, wenn man in so ein altes Gesetz da schaut. Da steht Würde des Menschen, aber was bedeutet das jetzt? Plötzlich kann jemand um die Ecke kommen, ein Gericht oder so, das höchste Gericht vielleicht, und sagt, ja, das gilt jetzt aber nicht für die mit dem und dem Migrationshintergrund oder die mit dem und dem Glauben. Und zack, hat man eine andere Interpretation und dann kommen sie natürlich auch ins Wanken.
Damit die Grundrechte nicht einfach willkürlich interpretiert werden können und damit ihren Kern verlieren, muss man das Bundesverfassungsgericht schützen. Seit einigen Monaten wird deswegen auch in Deutschland intensiv darüber debattiert, wie das geht. Die Ampelkoalition will das oberste Verfassungsgericht besser vor einer Einflussnahme durch radikale Parteien schützen. Aktuell ist es so, wie das Bundesverfassungsgericht arbeitet, ist vor allem im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt.
Das kann man mit einer einfachen Mehrheit ändern. Das heißt, wenn es eine neue Mehrheit im Bundestag gibt, kann man das einfach das Gesetz ändern.
Und dann schreibt man eben einfach eine andere Regelung ins Gesetz rein und baut sich das Gericht danach seinen Vorstellungen um.
Deswegen gibt es jetzt eine große Diskussion darüber, ob man so die zentralen Regeln vielleicht in die Verfassung schreiben sollte, jetzt mit einer großen Zweidrittelmehrheit. Das braucht man ja für eine Verfassungsänderung. Und sie dadurch eben auch absichert gegen so eine leichte, kleine Mehrheit, die das dann nicht einfach ändern könnte.
Eine dieser zentralen Regeln, die bisher nur in einem einfachen Gesetz festgehalten sind, ist, dass es für die Wahl der VerfassungsrichterInnen jeweils eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat braucht. Diese Regel soll sicherstellen, dass ein großer Konsens über die KandidatInnen gesucht werden muss, also dass viele Parteien sich zusammenschließen und hinter einem Kandidaten oder einer Kandidatin stehen. Damit das auch so bleibt, will die Ampel zum Beispiel diese Regel ins Grundgesetz schreiben. Das lässt sich nämlich auch nur mit einer Zweidrittelmehrheit ändern. Das könnte allerdings auch ordentlich nach hinten losgehen. Wenn die AfD mehr als ein Drittel der Stimmen im Bundestag hat, dann haben alle anderen Parteien, Achtung, Mathe-Genie, keine Zweidrittel mehr. Heißt, die AfD könnte sämtliche Abstimmungen, die eine Zweidrittelmehrheit benötigen, einfach verhindern. Sperrminorität nennt man das dann. Um auf eine solche Sperrminorität vorbereitet zu sein, müsste man etwa ein alternatives Wahlverfahren festlegen. Zum Beispiel, dass der Bundesrat übernimmt, wenn der Bundestag keine Wahl zustande bekommt. Dass es für die Wahl der VerfassungsrichterInnen eine Zweidrittelmehrheit braucht, ist aber nur eine der von der Ampel vorgeschlagenen Änderungen. Die Regierungsparteien möchten im Grundgesetz unter anderem auch festschreiben, dass es nur zwei Senate mit je 8 RichterInnen gibt, dass die Amtszeit der RichterInnen 12 Jahre dauert, dass die Altersgrenze der RichterInnen bei 68 Jahren liegt und dass eine Wiederwahl ausgeschlossen ist. Das soll verhindern, dass das Bundesverfassungsgericht einseitig politisch beeinflusst werden kann. Etwa indem zusätzliche linientreue RichterInnen gewählt werden. Oder indem unbequeme RichterInnen durch das Herabsetzen von Amtszeiten oder Altersgrenzen aus dem Amt gekickt werden. Das sind zwar alles Dinge, die auch jetzt schon so sind, aber sie haben eben keinen Verfassungsrang. Deswegen soll es jetzt ins Grundgesetz. Ob diese Vorschläge der Ampel aber tatsächlich umgesetzt werden, das ist Stand jetzt noch unklar. Die Ampel versucht mit den Unionsparteien eine Lösung zu finden. Auf die ist sie nämlich für eine Grundgesetzänderung angewiesen, Stichwort Zweidrittelmehrheit. Im Februar noch hat die Union eine solche Änderung für nicht nötig gehalten, jetzt aber wird's vielleicht doch was. Die Zukunft wird's zeigen. Doch selbst wenn die Union zustimmen sollte, das alleine wird nicht reichen, warnt Nora Markart. Denn es gäbe sehr viele unterschiedliche mögliche Angriffspunkte. Zum Beispiel, wenn plötzlich alle Beschlüsse von allen RichterInnen am Gericht gemeinsam beschlossen werden müssten. Die 16 RichterInnen kämen schlicht nicht mehr hinterher, dafür gibt es viel zu viele Klagen. Und Nora Markert sieht noch ein weiteres Problem.
Und dass Entscheidungen, wenn die als offensichtlich unbegründet abgelehnt werden von den Kammern oder nicht zugelassen werden, dann müssen die das nicht begründen, was ihnen natürlich viel Zeit spart. Wenn man jetzt einführt, alle Verfassungsbeschwerden, Entscheidungen müssen begründet werden, dann ist das Gericht lahmgelegt.
Dass das Bundesverfassungsgericht einfach lahmgelegt wird, das klingt ehrlich gesagt ein bisschen absurd. Zugegeben, bei den Landesverfassungsgerichten klingt es ebenso absurd. Da ist ein solches Szenario aber schon sehr viel realistischer. Im Herbst wird in Brandenburg, Sachsen und Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Dann könnte die AfD laut aktuellen Umfragen die stärkste Kraft werden. In Thüringen hat die AfD auf kommunaler Ebene schon einmal gezeigt, dass sie das kann.
Der Landkreis Sonneberg schreibt Geschichte. Die AfD ist nunmehr als Volkspartei hier im Kommunalbereich in Thüringen und auch in der Bundesrepublik Deutschland angekommen.
Das ist Robert Sesselmann, der erste AfD-Landrat in Deutschland. Und bei den anstehenden Kommunalwahlen im Sommer könnten sich noch weitere Landkreise in Thüringen blau färben. Dass die Brandmauer in Thüringen zumindest bröckelig ist, das hat sich vor 4 Jahren schon einmal gezeigt. Ein kurzer Recap. 2020 hat sich der FDP-Mann Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Und zwar auch mit Stimmen der AfD. Das hat viele Menschen fassungslos gemacht und die Politik bis nach Berlin hin erschüttert. Nach bundesweiter Entrüstung ist Kemmerich nach nur wenigen Tagen zurückgetreten. Seitdem regiert in Thüringen eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung unter Bodo Ramelow von der Linken. Die FDP in Thüringen setzt unterdessen auch 2024 weiter auf Thomas Kemmerich. Er ist der FDP-Spitzenkandidat für die Landtagswahlen im Herbst. Und noch so ein alter Bekannter, in Anführungszeichen, tritt bei den Wahlen wieder an. Björn Höcke, Chef und Mitgründer der AfD Thüringen und einer der radikalsten und einflussreichsten PolitikerInnen der AfD. Der Bundesverfassungsschutz stuft ihn und seinen Landesverband als gesichert rechtsextremistisch ein. Und trotzdem könnte die AfD bei den Landtagswahlen in Thüringen die meisten Stimmen bekommen. Grund genug, sich das Bundesland in der Mitte Deutschlands mal genauer anzuschauen. Und genau das haben die WissenschaftlerInnen des Thüringen-Projekts gemacht. Sie haben durchgespielt, was passieren würde, wenn in Thüringen eine nicht näher bekannte autoritär-populistische Partei an die Macht käme und die Demokratie aushebeln würde. Die Macher sagen zwar explizit, dass die AfD der Anlass ist und nicht der Gegenstand des Forschungsprojekts, aber wir schauen uns das einfach mal ein bisschen genauer an. Ziel der ForscherInnen ist es, herauszufinden, wo eigentlich die Schwachstellen des Rechtsstaats in Thüringen liegen. Initiiert hat das Projekt das Verfassungsblog, das regelmäßig Artikel zu verfassungsrechtlichen und rechtspolitischen Themen veröffentlicht. Das Team des Thüringen-Projekts hat sich zum einen genau die Gesetzestexte angeschaut, die verschiedene Bereiche der Demokratie regeln, also Parlament, Gerichte, Behörden, sowas in der Richtung. Außerdem hat das Team Hintergrundgespräche mit ExpertInnen in und zu Thüringen geführt. Und dann Schritt für Schritt verschiedene Bedrohungsszenarien für die Demokratie vor Ort erarbeitet. Und zwar immer aus dem Blickwinkel von Demokratiefeinden.
Also man muss sich selber so ein bisschen in den Kopf hineinversetzen von Leuten, die das System irgendwie unterwandern wollen oder aus den Angeln heben wollen.
Das sagt Klaas Müller. Er ist Jurist und arbeitet seit 2023 am Thüringen-Projekt mit, zusammen mit Juliana Talk. Sie hört ihr später auch noch. Sie haben sich Fragen gestellt wie, welchen Einfluss hat eine autoritär-populistische Partei aus der Opposition heraus? Welchen Einfluss hat sie, sobald sie mehr als ein Drittel der Sitze im Landtag hat? Und welchen Einfluss hat sie, wenn sie sogar an der Regierung beteiligt ist? Die Ergebnisse sollen dabei helfen, die Zivilbevölkerung aufzuklären. Denn das beste Mittel, um ein Aushöhlen des Rechtsstaates zu verhindern, ist, Antidemokratinnen einfach gar nicht erst an die Macht zu wählen. Und die vorläufigen Ergebnisse, die haben das Potenzial, wachzurütteln.
Das Problem mit dem Landesverfassungsgericht.
Ein möglicher Angriffspunkt könnte das Landesverfassungsgericht in Thüringen sein. Da gibt es die gleiche Problematik wie beim Bund, Stichwort Sperrminorität. Die rechtspopulistische Partei, die man hier als Beispiel nimmt, könnte also verhindern, dass neue RichterInnen bestimmt werden. Juliana Talk vom Verfassungsblog sagt:
Das ist natürlich problematisch. Natürlich, es gibt dafür verschiedene Möglichkeiten, die auch schon im Gesetz angelegt sind, dass dann einfach die alten Mitglieder im Geschäftsführend im Amt bleiben und weiter entscheiden. Aber irgendwann kratzt das natürlich an der demokratischen Legitimation so eines Gerichtes, wenn dann diejenigen drin sitzen, die schon in der letzten oder vorletzten Legislaturperiode ernannt wurden und einfach über ihre eigentlich vorgesehene Amtszeit hinaus. Und das ist eben ein Problem, was auch relativ offensichtlich ist. Daran könnte man auch was ändern. Also man könnte einen Anti-Blockade-Mechanismus einbauen. Das müsste aber auch in der Verfassung geändert werden. Und das ist jetzt der zweite Punkt, wo diese Zweidrittelmehrheit zum Problem wird, weil auch da braucht man ja eine Zweidrittelmehrheit, um die Verfassung zu ändern. Das heißt, wenn man ab der nächsten Legislaturperiode so eine Sperrminorität hätte, die das verhindern will, dann kann man nichts mehr machen. Dann rennt man in diese Blockade rein und kann auch nichts mehr dran ändern.
Hier wäre also Eile geboten, wenn man eine solche Blockade in der nächsten Legislatur verhindern will.
Das Problem mit dem oder der Landtagspräsidentin.
In der ersten Sitzung eines neu gewählten Landtags wird eine Landtagspräsidentin bzw. ein Landtagspräsident gewählt. Das Vorschlagsrecht hat zunächst die stärkste Fraktion im Landtag. Aber was ist, wenn eine rechtspopulistische Partei wie die AfD das Vorschlagsrecht hat und wenn der Landtag diesen rechtspopulistischen Kandidaten dann nicht wählt? Ohne einen Landtagspräsidenten oder eine Landtagspräsidentin kann sich der Landtag nicht konstituieren und nicht arbeiten. Das Team des Verfassungsblocks schlägt vor, die Geschäftsordnung des Landtages dahingehend zu ändern, dass alle Fraktionen Kandidaten vorschlagen dürfen.
Das Problem mit den Medienstaatsverträgen.
Medienstaatsverträge, das sind die Verträge, die sich mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschäftigen, also mit ARD, ZDF und den ganzen einzelnen Untersendern. Die Medienstaatsverträge können bisher in Thüringen durch den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin alleine gekündigt werden, also ohne, dass der Landtag zustimmen muss.
Es wäre halt möglich, weil das letztlich einfach nur das allgemeine Außenhandeln des Ministerpräsidenten ist, dass dieser dann mit einer Unterschrift, da gibt es Verkündigungsfristen, muss man dazu auch nochmal sagen, aber dann zu diesem Zeitpunkt dort rauskommt. Inwiefern das quasi ideologisch anfällig und problematisch ist, liegt, denke ich, auf der Hand, wenn man die Berichterstattungsqualität quasi des Öffentlich-Rechtlichen gegenüber des Privaten und dann halt auch einfach dem Wegbruch von einer derart großen Teil der gesamten Medienlandschaft sich vorstellt. Denn der MDR könnte halt als Rechtsfolge da auch nicht mehr senden in Thüringen. Der würde zwar weiter bestehen, dann mit Sachsen und Sachsen-Anhalt, aber wir haben ja auch in Sachsen eine Wahl. Wenn es dann dort quasi auch dazu käme, dann wäre wirklich nur noch Sachsen-Anhalt übrig. Irgendwann vielleicht auch nicht mehr, dann ist der MDR quasi ganz Geschichte.
Björn Höcke hat schon angekündigt, dass er diese Verträge kündigen würde, wäre er Ministerpräsident. Das heißt, hier geht man von einer wirklich akuten Gefahr aus. Das Thüringen-Projekt schlägt deshalb vor, dass man in die Thüringer Landesverfassung schreibt, dass ein Ministerpräsident bzw. eine Ministerpräsidentin diese Verträge nicht alleine kündigen kann, sondern dass er dafür die Zustimmung des Landtages braucht. In anderen Bundesländern ist das auch schon so. Aber wenn die AfD die Mehrheit im Landtag hätte, was ja durchaus der Fall sein könnte, wenn sie schon den Ministerpräsidenten stellt, dann würde das als Schutz wohl auch nicht viel bringen.
Das Problem mit der Landeszentrale für politische Bildung.
Ein anderer Angriffspunkt ist die Landeszentrale für politische Bildung. Die bildet insbesondere junge Menschen aus im Bereich der politischen Bildung, organisiert Infoveranstaltungen, liefert Material über solche Themen und dann eben auch Material über die einzelnen Parteien, Wahlprogramme und so weiter. Derzeit ist die Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen gesetzlich aber nirgendwo verankert. Das Team des Verfassungsblocks empfiehlt, das zu ändern. Denn sonst könnte eine autoritär-populistische Landesregierung die Landeszentrale für politische Bildung relativ leicht abschaffen.
Der Vorschlag, den wir da machen, ist im Endeffekt, dass man die Landeszentrale für politische Bildung auf eine gesetzliche Grundlage stellt. Die ist momentan eben auch rein in diesem exekutiven Bereich. Und das haben wir auch aus, also in Bayern ist das zum Beispiel, ist die als teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts ausgestaltet. Und das haben wir einfach, das ist eigentlich ein relativ simpler Vorschlag, dass man das in Thüringen übernimmt. Weil man dann eben auch wieder das Parlament immer mit einbeziehen muss.
Das Problem mit konsultativen Volksbefragungen.
Das Volk zu befragen klingt erstmal gar nicht mal so verkehrt. Aber solche Volksbefragungen können auch schnell als Machtinstrument missbraucht werden. Denn eine autoritär-populistische Regierung in Thüringen könnte sie nutzen, um ihren Gesetzesvorhaben eine höhere Legitimation zu verschaffen. Erklärt Klaas Müller.
Konsultative Volksbefragung ist einfach die Idee, dass auch wieder der Ministerpräsident, ähnlich wie das Viktor Orban in Ungarn tatsächlich auch häufiger mal macht, seinem Volk, seiner Bevölkerung eine Frage stellt, die er dann auch selber so ein bisschen framed, wie er will. Also jetzt irgendwie beispielsweise die Frage, wenn man sich einen Ministerpräsidenten Höcke vorstellt, der fragt, wollen wir weiterhin irreguläre, illegale EinwanderInnen, wird er wahrscheinlich nicht gendern, in unser Land hineinlassen. Und quasi durch dieses Framing ist natürlich, kann man da schon die Antwort so ein bisschen provozieren. Mhm. Und es ist zwar juristisch gesehen herrschende Meinung, dass das eigentlich nicht geht und dass dafür, also wir haben eben plebiszitäre Elemente natürlich in unserer Verfassung drin und auch auf Kommunalebene, aber nicht in dieser spezifischen Form der Konsultation von oben, weil es ist ja an der Stelle eben gerade nicht direkte Demokratie, die von unten quasi ein Bürgerbegehren oder so etwas umsetzt, sondern es ist halt eine Frage, die von oben sich einfach nur bestätigen lässt durch diese Befragung.
Das Team des Thüringen-Projektes vom Verfassungsblock empfiehlt deshalb, solche Volksbefragungen ausdrücklich in der Thüringer Verfassung zu verbieten.
Das Problem mit politischen Beamten.
Eine weitere Gefahr sehen die Forschenden bei den politischen BeamtInnen. Das sind BeamtInnen, die vom Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin eingesetzt oder eben aus dem Amt geworfen werden können. Dazu gehören etwa der Präsident des Landesverfassungsschutzes in Thüringen oder der Präsident der Landespolizeidirektion. Das heißt, die Chefs von Polizei und Verfassungsschutz sind vom Wohlwollen der jeweiligen Landesregierung abhängig. Das Team des Thüringen-Projektes schlägt vor, dass diese beiden Ämter aus der Kategorie der politischen Ämter ausgenommen werden. Damit könnte man verhindern, dass diese Ämter politisch ausgestaltet werden.
Das Problem mit der Wahl des oder der Ministerpräsidentin.
Bei der Wahl des Ministerpräsidenten bzw. der Ministerpräsidentin sehen die Forschenden gleich mehrere Schwachstellen.
Also dieses ganze Thema Ministerpräsidentenwahl in Thüringen ist tatsächlich super kompliziert.
Das sagt Juliana Talk. Ein Angriffspunkt ist die geheime Wahl. Das ist jetzt so erstmal nichts Besonderes. Auch in allen anderen Bundesländern werden die Ministerpräsidentinnen in einer geheimen Wahl gewählt. Aber
vor dem Hintergrund, dass einfach damit sozusagen solche Überraschungsaktionen, wie sie die AfD bei der Kemmerich-Wahl eben vollzogen hat, indem sie einfach einen, das war ja so, dass Kemmerich sich hat aufstellen lassen im dritten Wahlgang neben Ramelow und die AfD hat auch einen eigenen Kandidaten aufgestellt und haben dann aber geschlossen für Kemmerich gestimmt statt für den eigenen Kandidaten. Also die haben ihn bewusst sozusagen als Strohmann vorgeschickt und das zeigt halt so ein bisschen exemplarisch, wie missbrauchsanfällig diese geheime Wahl ist. Man hätte das natürlich auch machen können bei einer offenen Wahl.
Trotzdem schlägt das Thüringen-Projekt vor, dass man die geheime Wahl abschafft.
Damit das Ganze einfach transparenter ist und weniger Spielchen möglich sind.
Neben der Geheimwahl sehen die ForscherInnen beim Thema Ministerpräsidentenwahl aber noch weitere wahlrechtliche Probleme. Vor allem, was den dritten Wahlgang angeht. Den gewinnt, wer die meisten Stimmen hat. Allerdings ist es strittig, was das eigentlich genau bedeutet. Und das sorgt dann wieder für viele Unsicherheiten. Wenn euch die Handlungsempfehlungen des Thüringen-Projekts im Detail interessieren, dann könnt ihr das ganze Policy Paper online als PDF finden. Ich weiß, das war jetzt ein ordentlicher Batzen und deswegen fasse ich das einfach nochmal ganz kurz zusammen. Das Team des Thüringen-Projektes schlägt in ihrem Policy Paper vor, die Landesverfassung in mehreren Artikeln und auch die Geschäftsordnung des Landtages zu ändern. Zeitlich würde das vielleicht gerade noch so hinhauen, zumindest wenn man sich schnell einigt und alle auch zusammenarbeiten. Ob das aber tatsächlich passiert, ist fraglich. So oder so. Die ForscherInnen betonen, dass selbst wenn diese Vorschläge noch umgesetzt werden, sich zwar Dinge verbessern lassen, aber dass es trotzdem Grenzen für solche rechtlichen Fixes gibt, sagt Klaas Müller.
Also es ist jetzt ist auch nicht im Sinne der Sache, dass man quasi demokratische Rechte generell irgendwie abschafft. Insofern muss man einfach sagen, dass quasi rechtliche Fixes unserer Meinung nach richtig und wichtig sind, aber Grenzen haben und es deswegen auch viel mehr darauf ankommt, zu verdeutlichen, warum das gefährlich ist, wenn diese Art von Politik an die Macht kommt und eigentlich eher diese Sensibilisierungsarbeit zu leisten, die quasi ganz rechtlich plausibel ausleuchten kann, was würde dann passieren und darüber dann zu verhindern, dass es überhaupt erst zu diesem Szenario kommt.
Denn die Möglichkeiten für eine rechte Regierung, den Rechtsstaat auszuhöhlen, sind nahezu endlos.
Die Bottomline ist eigentlich, ja, man kann halt ganz schön viel machen, wenn man an der Regierung ist. Aber diese Frage, sind wir irgendwie gut geschützt, würde ich eigentlich mit Nein beantworten. Weil quasi eine demokratische Mehrheit im Parlament und eine Regierung mit der Besetzung der jeweiligen Ministerien und Behörden sind hierarchisch organisiert und sind grundsätzlich weisungsgebunden gegenüber den obersten Dienstherren. Da lässt sich eine Menge machen und da lässt sich auch eine Menge menschenfeindliche und ideologische Politik mitmachen, die eben nicht mehr im normalen politischen, demokratischen Spektrum sich bewegt, sondern darüber hinausgeht.
Das fängt schon bei den Kommunalämtern an. Und da stehen in ein paar Wochen ebenfalls Wahlen an. Es ist leicht, die kommunale Ebene so ein bisschen zu unterschätzen. Da geht es dann so um Parkgestaltung und laute Krähen in den Wohnvierteln. Aber wenn man so denkt, dann tappt man schnell in eine Falle.
Also wenn man jetzt wirklich nur mal das Landratsamt beispielhaft sich anguckt, da muss man natürlich unterscheiden zwischen dem eigenen Wirkungskreis und dem übertragenen Wirkungskreis. Der eigene Wirkungskreis sind so diese wirklich ureigensten Materien der kommunalen Selbstverwaltung, die wirklich nur die Gemeinde selbst betreffen, wie zum Beispiel, was man da für einen Kulturetat aufstellt oder ähnliches, oder wer in der örtlichen Kita zugelassen wird. Mhm. Aber es gibt eben auch diesen übertragenen Wirkungskreis und das sind alles Bundes- und Landesgesetze, die halt vollzogen werden auf kommunaler Ebene. Da ist eigentlich die Kommune, das Landratsamt, nur so eine Art Vollziehungsbehörde für diese anderen Gesetze. Und das sind eben Gesetze wie zum Beispiel das Sozialrecht oder auch das Waffenrecht oder auch das Versammlungsrecht, generell das Ordnungsrecht in vielerlei Hinsicht, wobei man die Polizei dann natürlich ausklammern muss, das sind Landesbehörden, aber auch das Ausländer- und Migrationsrecht. Also sowohl die Auszahlung von Asylbewerberleistungen als auch tatsächlich die Ausländerbehörde und die Ausstellung von Aufenthaltstiteln, das passiert alles im Landratsamt und das ist halt also so ein riesiger Laden.
Und dass die AfD nach der Wahl vielerorts in Thüringen Landräte stellen wird, das ist eigentlich relativ sicher und dann hätte sie auch ziemlich viel Macht.
Also wir haben es halt aus Gesprächen vor allem auch versucht, in Erfahrung zu bringen, wo uns halt Landräte und Bürgermeister selber gesagt haben, wie groß die Spielräume sind, die sie da im Endeffekt haben in eigentlich jedem dieser Sachmaterien. Und man kann eigentlich so zwei Varianten sich da auch überlegen. Zum einen könnte man ja über so eine Art offenen Rechtsbruch nachdenken. Also einfach der Gedanke, dass dann mal in Landratsamt XY aufgehört werden, Leistungen an AsylbewerberInnen auszuzahlen. Weil man halt sagt, endlich machen wir mal das, was das Volk eigentlich will oder so. Mhm. Und also diesen Aufstand quasi inszeniert, diesen offenen Rechtsbruch, das ließe sich ja super ausschlachten im Sinne der eigenen Ideologie. Es wäre natürlich dann dort durch die Aufsichtsbehörden und auch durch Rechtsschutzmöglichkeiten eingefangen. Aber dieses Zeichen wäre halt schon mal gesetzt. Und es ist auch tatsächlich so, dass in der Aufsicht auch einiges im Argen liegt in Thüringen. Zum einen ist es erstmal so, dass das Landratsamt selber eine Aufsichtsbehörde ist. Also man kann sich halt das Szenario vorstellen, dass der AfD-Landrat erstmal seinen AfD-Bürgermeister kontrolliert in Bezug auf Materien wie zum Beispiel die Vergabe der Kita-Plätze und ob dann quasi im Einzelfall der Kita-Platz an eine Person mit ausländisch klingenden Nachnamen halt gefallen ist, weil es gerade keine Plätze gab oder weil da halt politisches Kalkül dahinter steht. Das muss man auch erstmal erkennen und durchdringen. Und bis da die oberen Aufsichtsbehörden quasi hinterkommen, auch aus Kapazitätsgründen, weil es ja einfach so viele Kommunen und Gemeinden und Landkreise gibt, kann schon dieser Schaden entstanden sein. Und die Betroffenen haben dann so das Nachsehen.
Die WissenschaftlerInnen des Thüringen-Projekts haben natürlich noch viel mehr herausgefunden. Für diesen ersten Aufschlag soll es das inhaltlich aber erstmal gewesen sein, denn ich weiß ja, es war wirklich, wirklich viel. Deswegen atmen wir mal ganz kurz durch. Was wir uns vor Augen führen müssen, die Probleme, die das Thüringen-Projekt aufzeigt, die sind kein Alleinstellungsmerkmal in Thüringen. Vermutlich treten sie so oder minimal anders auch in anderen Bundesländern auf. Da hat aber ehrlich gesagt einfach nur noch keiner genauer hingeschaut. Das heißt, auch in den anderen Bundesländern sollte man sich mal die Verfassung und die ganzen Gesetze anschauen und schauen, wie es denn dort eigentlich um den Rechtsstaat steht. Aber gerade dann, wenn die Bevölkerung die möglichen Gefahren nicht kommen sieht, weil sie schlicht überhaupt nicht davon weiß, dann wird's brenzlig. Nora Markart plädiert deshalb zwar dafür, alle Maßnahmen zu ergreifen, um den Rechtsstaat abzusichern, aber auch dafür, dass wir uns dadurch nicht in falscher Sicherheit wiegen. Denn die Gefahr, dass unser Rechtsstaat ausgehöhlt wird, bleibt.
Wir sollten da jetzt auch nicht das Gefühl haben, dass wir uns darauf ausruhen können, so nach dem Motto, ja, da wurde jetzt eine Sicherheitslücke entdeckt, aber da haben wir jetzt einen Patch und wenn man sich das runterlädt, das Sicherheitsupdate, dann kann man wieder in Ruhe surfen. Sondern das Recht allein kann uns da nicht retten.
Und Arne Semsrott sagt?
Mein Eindruck, aber vielleicht war das nur meine Nerd-Perspektive, weil ich das jetzt alles so verfolgt habe die letzten Monate, war, dass es der Fokus fast ein bisschen zu stark darauf geht, was wir jetzt an Gesetzesreformen machen sollten. Und ein bisschen dabei aus den Augen verloren wurde, dass man jetzt demokratische Gesetze nicht gegenüber einer Mehrheit verteidigen kann, die nicht will. Also das ist schon am Ende darauf ankommt, dass wir als Zivilgesellschaft dafür sorgen, dass die Demokratie erhalten bleibt. Und natürlich Gesetze dafür wichtig sind, aber jetzt nicht so der einzige Punkt bleiben sollen.
Ein Rechtsstaat ist, ehrlich gesagt, nur so viel wert wie die DemokratInnen, die ihn verteidigen. Gerade wenn Verfassungsfeinde demokratische Mittel nutzen, um ihre antidemokratischen Positionen umzusetzen, müssen wir wachsam sein. Und ich weiß, das ist anstrengend und es macht überhaupt keinen Spaß, sich ständig mit der AfD auseinanderzusetzen, mit der Demokratiekrise und Rechtsextremen. Aber wenn wir das eben nicht tun, uns damit nicht beschäftigen, zu Hause bleiben und nur zusehen, dann macht es in wenigen Jahren erst recht keinen Spaß mehr. Wie ziviler Verfassungsschutz und Widerstand aussehen kann und welche Spielräume es für BeamtInnen oder auch RichterInnen gibt, das werden wir uns im Laufe des Podcasts noch genauer anschauen. In der nächsten Folge schauen wir aber erstmal, wie es in anderen Ländern aussieht. Wie haben extreme Parteien in Polen oder Israel versucht, rechtsstaatliche Prinzipien auszuhebeln? Wie hat sich die Zivilgesellschaft in diesen Ländern verhalten? Hat's was gebracht? Welche Lehren können wir in Deutschland daraus ziehen? Und was bedeutet es für den eigenen Alltag, wenn eine autoritär-populistische Kraft mit demokratischen Mitteln die Demokratie untergräbt? Die Folge dazu könnt ihr am 22. Mai überall hören, wo es Podcasts gibt, unter anderem auch auf der Website der Stiftung Forum Recht unter stiftung-forum-recht.de. Das war's erstmal von uns. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister, Christian Bollert und Ina Lebetjew von Detektor FM, sowie Marie-Elisabeth Miersch und Katrin Schön von der Stiftung Forum Recht. Produziert wurde diese Folge von Benjamin Zerdani, Stanley Baldorf und Tim Schmutzler. Ich bin Rabea Schlotz. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
In guter Verfassung. Das Grundgesetz für morgen. Eine Live-Podcast-Reihe von Detektor FM und der Stiftung Forum Recht.